Münchner Kirchenradio. Total sozial.
Es gibt Momente im Jahr, die in der Vorstellung vieler Menschen von Harmonie, Nähe und Geborgenheit geprägt sind. Weihnachten ist oft genau so ein Anlass. Das Fest im Kreis der Familie, Kerzenschein, ein geschmückter Raum, Geschenke, Ruhe und Geborgenheit. In der Realität sieht es jedoch häufig anders aus. Anstatt Besinnlichkeit herrscht Stress und Enttäuschung. Konflikte, die unterm Jahr schwelen, treten plötzlich deutlicher zutage. Um über diese Schattenseiten von Weihnachten zu sprechen, sind heute zwei Fachleute von der Telefonseelsorge des Erzbistums München und Freising zu Gast. Alexander Fischold, Diplom-Theologe und Supervisor, sowie Ulrike Dahme, Diplom-Theologin. Ihre Erfahrungen geben Einblicke in eine Weihnachtszeit, die häufig hinter verschlossenen Türen stattfindet, in Form von Gesprächen, die bis in die frühen Morgenstunden dauern und in denen viel Schmerz, aber manchmal auch neue Hoffnung liegt. Ich begrüße Sie.
Grüß Gott.
Ja, grüß Gott.
Herr Fischold, gibt es irgendwas, was sich an Weihnachten häuft?
Also ich glaube schon, dass die Einsamkeit ein großes Thema bei uns ist und natürlich auch an Weihnachten ein großes Thema ist, weil natürlich dieses Setting, was wir bieten, also da anonym anrufen zu können, auch Menschen anspricht, die sonst niemanden haben, mit dem sie drüber reden können oder denen niemand einfällt zumindest, mit dem sie darüber sprechen könnten oder darüber schreiben könnten. Insofern ist es, glaube ich, bei uns schon aufgrund des Settings her einfach etwas, was bei uns sehr viel da ist. Und direkt an Weihnachten finde ich es oft ganz spannend, dass wir schon auch viele Anruferinnen und Anrufer haben, die wir übers Jahr hinweg begleiten. Und also da kennt man die Stimmen schon und die Geschichte. Und man hat vielleicht 3-5 Mal in dem Jahr mit dem telefoniert. Und die Kollegen kennen den auch. Also die rufen sehr viel an. Die dann einfach auch oft nur kurz anrufen und sich bedanken und sagen, ja, ihr habt mich übers Jahr begleitet und ich mag jetzt heute die Leitung gar nicht groß blockieren. In Klammern, ich mache das zwar das ganze Jahr, aber heute mache ich nur ganz kurz und mag mich bedanken für die Begleitung, weil ihr seid oft die Einzigen, die da sind. Ne? Irgendwie so. Also das sind so ganz berührende Gespräche, finde ich, die man an den Feiertagen oft hat. Insofern, also die Kolleginnen und Kollegen, die dann Heiligabenddienst machen oder an den Feiertagendienst machen, die sind oft ganz beseelt, weil es da einfach auch viel positives Feedback gibt, was wir so ja gar nicht bekommen, ne? Irgendwie so, weil die Leute sind dann wieder weg oder rufen auch nicht nochmal an, um sich dezidiert zu bedanken. Aber an Weihnachten passiert das eben schon viel. Was schon ein Thema ist, finde ich, und das ist nochmal spürbarer an den Feiertagen auch, dass einfach auch wahnsinnig viele Familien gibt, wo einzelne Familienteile mit anderen nichts zu tun haben. Also da gibt's die Eltern, die den Sohn seit 20 Jahren nicht mehr gesehen haben, zwar wissen, wir hätten Enkel, wir kennen die aber nicht. Ne? Oder Kinder, die sagen, meine Mutter hat mit mir gebrochen und sie lebt angeblich in Spanien, mehr weiß ich nicht.
Das sind ja solche Situationen, die man jetzt nicht so schnell auflösen kann, was
man
sich vielleicht wünschen würde.
Ne? Also ja. Genau, sondern das kann man dann auch nur mit aushalten, ne? und ein Stück mittragen. Und das ist schon berührend, finde ich auch, ne? Weil also Kontaktabbruch ist ja so die massivste Art und Weise auch einer Bestrafung letztendlich, die ich so machen kann. Und was einfach auch schwer zu halten ist. Ne? Und anders als wenn mir ein Lebenspartner oder ein Familienmitglied weg verstorben ist, was auch schlimm ist, aber kann ich mit der Trauer gar nicht so richtig beginnen, ja? weil es ja nicht abgeschlossen ist. Ne? Da ist ja ein offenes Ende letztendlich. Ne? Und ich kann nur schauen, es irgendwie zu integrieren. Aber richtig trauern drum kann ich nicht, weil es also fast immer, glaube ich, den Teil auch der Hoffnung gibt, dass sich da auch nochmal was klärt. Und also das merke ich schon, dass das rund um Feiertage und also an so klassischen Familienfesten, wie es seit Weihnachten dann auch bei uns gefeiert wird, nochmal deutlich jetzt spürbar wird, ja, irgendwie.
Da, wo man sich erinnert, das war vor so und so vielen Jahren noch ganz anders und da
saßen wir noch zusammen am Tisch. Ist es schon auch ein Thema, ne? Also, wenn Menschen einen Trauerfall in der Familie haben, also jetzt in dem Jahr hatten, ne, dann ist natürlich das erste Weihnachten ohne dem Ehemann, ohne der Ehefrau, ohne dem Kind, schon nochmal, also ein Moment, der besonders schmerzhaft auch ist, ne? Weil unterm Jahr, glaube ich, kann man das dann auch oft ein Stück kaschieren und das Leben entwickelt sich auch weiter und es gibt eine neue Normalität. Aber für diesen Feiertag gibt es eben noch keine neue Normalität, sondern das ist das erste Mal, dass der Platz am Tisch frei bleibt. Ne? Ja. Und dieses Nebeneinander zwischen Trauer und vielleicht auch der Freude, die Familie dort zu haben, das ist gar nicht so leicht auszuhalten. Ne? Und da gibt es eine hohe Unsicherheit, wie Menschen damit umgehen können. Und darf das sein? Darf ich weinen und glücklich sein am Abend gleichzeitig? Klar, also ich würde sagen, natürlich darf man das. Ne? Und Aber ich glaube, es ist immer gut, wenn man Menschen da eine Erlaubnis gibt dafür.
Ja. Was können Sie denn machen? Sie können ja auch keine Toten wieder herbeiholen. Sie können keine Lösungen anbieten, die das Ding wirklich lösen.
Das wäre schön, ne, wenn wir auferwecken könnten. Ne?
Irgendwie so. Aber das haben wir jetzt leider noch nicht erfunden. Nee. Aber was können Sie denn anbieten? Mit was helfen Sie denn den Leuten letztendlich?
Also ganz viele Menschen, die wir uns anrufen, die sagen, ich möchte einfach nur, dass mir wer zuhört. Weil ich glaube, das ist was... Also ein Luxus letztendlich mittlerweile, der verloren gegangen ist, ganz häufig. Ne? Weil ich hab niemanden, der mir zuhört. Ne? Wenn ich in der S-Bahn sitze, dann ist jeder an seinem Handy und spielt. Da kann ihm jemanden kaum was erzählen. Wenn ich zu meinem Hausarzt gehe, hat er keine Zeit. Wenn ich ihn überhaupt sehe und nicht das Rezept von der Arzthelferin schon ausgestellt bekomme, in dem Verein triff ich auch niemanden mehr häufig, ne, irgendwie so. Und das ist, glaube ich, also viele formulieren das auch so und manche sind dann auch unsicher, wie kann ich das formulieren? Ich biete das dann oder wir bieten das dann auch oft an und es kann es sein, dass es ihnen einfach darum geht, dass ich ihnen nur ein bisschen zuhöre und sagen, ja, das wäre schön, ne, irgendwie so. Und also dann eine Viertelstunde zu schenken, wo man einfach mal anhören kann, vielleicht die eine oder andere Frage stellt, und nicht das wegredet, ne, und sagt, ja, das ist doch ganz anders oder schau doch mal nach vorne, es wird wieder besser, sondern sagen, ja, das ist wirklich traurig oder das ist schmerzhaft oder kann man vorstellen, dass das sie ganz beschäftigt, ne, und das ist was Wertvolles und was, glaube ich, für viele Menschen wahnsinnig hilfreich ist.
Mhm. Und ich glaube, dass unsere Anonymität auch eine Chance, weil Menschen oft sagen, ich will jetzt meine Tochter damit gar nicht belasten oder meinen Mann nicht. Also wir sind weit genug weg und da sind auch schambesetzte Themen oder angstbesetzte Themen und Traurigkeiten können manchmal leichter angesprochen werden. Und wir können nichts tun. Manchmal gibt es auch Gespräche, in denen fühlt man sich echt hilflos. Aber dabei nicht stehen zu bleiben, auch zu sagen, ja, ich habe jetzt auch keinen Tipp. Ein Ratschlag ist ja auch immer ein Schlag. Also wir haben keine guten Tipps. Aber wir können mal gemeinsam überlegen, wie Sie mit der Situation umgehen oder was für Sie ein erster Schritt sein kann. Oder in welchen Momenten ist es nicht so schwer? Wann erleben Sie das nicht so bedrängend? Und was können Sie dazu tun, dass es Sie nicht so bedrängt? Oder wen gibt es denn vielleicht noch im Bekanntenkreis? Oder also, dass die Menschen selber Ideen entwickeln, wie sie sich nicht in eine Situation weiter reinfräsen, sondern wie der Blick wieder weiter wird.
Mhm. Was kann denn passieren, damit Sie hilflos sind, wo Sie schon so viel gehört haben?
Also da kann man alt gedient sein, da kann man 20 Jahre dabei sein und wir entlasten uns ja auch oft auch gegenseitig. Da kam zu mir auch eine wirklich alt gediente Ehrenamtliche und sagt, du, ich habe so eine traurige Geschichte gehört, so traurig, das muss ich dir kurz erzählen. Also manchmal sind es einfach so Geschichten, die so traurig sind, dass wir auch erstmal sagen, boah. Also so, dass man sagt, wenn man es verfilmen würde, wäre es ein schlechtes Drehbuch. Ja.
Oh je, okay.
Also wirklich so Schicksalsschläge, mehrere hintereinander, bittere Schicksalsschläge. Und das macht auch erstmal sprachlos und es darf auch so sein. Und
wie gehen Sie denn damit um, wenn Sie nach Hause gehen? Wie viele Kollegen arbeiten bei Ihnen?
Also es ist oft so, dass bei uns zwei oder drei parallel sind, aber natürlich nicht immer. Ich lasse es sehr bewusst an der Dienststelle. Schon im Gespräch, wenn ich merke oder in so einem Konflikt, jemand ist so wahnsinnig aggressiv oder irgendwie, es ist so verfahren oder ich komme nicht weiter, dann, also ich gebe es auch nach oben ab und sage so, lieber Gott, ich tue jetzt meins und hilf mir gefälligst.
Sie müssen auch dafür sorgen, dass Sie selber fähig bleiben, anderen Leuten zu helfen.
Ja, wir haben auch Supervision und ich gehe nach Hause in mein Leben und bin froh, dass ich an der Dienststelle arbeite und Trend ist auch sehr stark.
Mhm. Ist ja ganz spannend, weil also gerade bei der Chatberatung, die könnten die Kolleginnen und Kollegen auch von zu Hause aus machen. Manche machen das auch, aber ein Großteil kommt an die Dienststelle und sagt, nee, ich chatte lieber an der Dienststelle, weil ich möchte das nicht zu Hause haben. Ne? Und da schützt auch der Rahmen so ein Stück, zu sagen, ich gehe da hin und dann gehe ich auch wieder weg und da habe ich einen Kollegen, da habe ich einen Weg, der ist so ein Stück des Übergangs, wo ich das auch für mich ein Stück gestalten kann und dann habe ich mein Daheim für mein Daheim und die Beratung, die Seelsorgegespräche in der Dienststelle. Für manche passt das ganz gut, weil die haben einen extra Raum oder so, wo die das machen können. Aber ich weiß auch, dass die Kollegen, die es zu Hause machen, sich in der Regel wirklich das auch so gestalten, dass sie dann einen anderen Ort haben, ne, den sie sich dafür bauen und das dann die Chatberatung zum Beispiel von zu Hause aus machen und wissen, ja, das ist mein Arbeitsbereich und dann gehe ich wieder raus. Und ich glaube, das ist total wichtig. Ja.
Sie sind also auch ein Team, das sich gegenseitig unterstützt.
Auf jeden Fall.
Absolut.
So. Und das ist auch wichtig, ne? Irgendwie das ist mir als Leiter da auch wichtig, einfach mit den Kolleginnen und Kollegen immer wieder zu sagen, das Allerwichtigste ist erstmal, dass es euch gut geht. Ja? Und wenn ein Gespräch misslingt oder wenn ihr merkt, es geht nicht mehr, dann kann man auch ein Gespräch beenden und bitten, dass jemand später wieder anruft und einem anderen Kollegen dann spricht, weil es ist nichts gewonnen, wenn es dir schlecht geht dabei. Mhm. Ne? Und das zu internalisieren und zu sagen, ja, ich schaue wirklich auf mich und wenn auch ein Thema eins ist, was mich berührt, was ja sein kann, weil ich selbst einen Trauerfall hatte oder weil sie aus meinem Kontext jemand suizidiert hat und dann möchte ich halt vielleicht das Thema gerade ein Stück aussparen und dann muss ich halt abgeben an den Kollegen und sagen, rufen Sie 2 Stunden nochmal an, da ist ein anderer Kollege da, probieren Sie das da.
Sie sind die Telefonseelsorge. Sie haben aber vorhin auch schon gesagt, wir machen das auch online. Mhm. Was für Möglichkeiten bieten Sie an?
Chat und Mail haben wir als Beratungsmöglichkeit. In der Mail ist auch ganz schön, dass man über ein paar Wochen oder so jemanden auch begleiten kann, immer wieder, dass dann Mails hin und her gehen. Das ist oft ganz schön.
Mhm. Und, und die Chat-Variante, wie muss ich mir das vorstellen?
Über telefonseelsorge.de im Web gehe ich auf die Chat-Plattform.
Und da ist immer jemand da, da kann ich mich...
Es ist eigentlich ähnlich wie am Telefon. Wir könnten 10-mal so viel telefonieren und genauso 10-mal so viel chatten. Es sind oft Termine schnell weg. Mhm. Wir bilden natürlich weiter aus, bauen das weiter auf, aber es ist wie bei allem im Moment natürlich eng.
Wie kann man denn bei Ihnen mitmachen, wenn man sagt, ich möchte Sie gerne unterstützen durch meine Person?
Wir bilden jährlich aus, also fangen jetzt 2025 einen Kurs an, aber natürlich 2026 wieder.
Der Kurs 2025 ist schon voll, das muss man dazu sagen. Also, wenn jemand Interesse hat, gerne sich melden, aber dann für 2026 auf der Seite des Erzbistums unter Telefonseelsorge schauen, da findet man das.
Welche Eigenschaften muss man mitbringen, wenn man anfangen will?
Man muss Menschen mögen. Das finde ich ist das Wichtigste. Man muss Menschen mögen und auch Lust haben, immer wieder neue und immer wieder andere Geschichten, oft übrigens auch lustige Geschichten. Es ist nicht nur so deprimierend am Telefon, das stimmt gar nicht. Gerade wenn man Anrufende schon ein paar Mal gesprochen hat und kennt. Also ich denke, man muss Menschen mögen, zuhören können, nicht bewerten. Man muss auch mal schweigen können, sowohl im Gespräch als auch über das Gespräch. Ja, und man muss ein bisschen Zeit mitbringen und Bereitschaft, selber in Entwicklung zu gehen. Also diese Ausbildung, glaube ich, bringt Menschen in Entwicklung. Wir haben viele Ehrenamtliche, die sagen, also Freunde melden mir jetzt zurück. Du hast dich total verändert in dem Jahr. Aber positiv, ja. Und ja, man muss diese Bereitschaft haben, auch weiter sich fortzubilden und auch in dieser Dienstgemeinschaft dabei zu sein, glaube ich. Und
wo müsste man sich anmelden bei Ihnen, wenn man mitmachen wollte?
Man müsste zum Infoabend kommen am 16. Juli oder 6. Oktober um 18.30 Uhr in unsere Dienststelle. Findet sich alles auf der Website, auf der Homepage.
Mhm. Wenn ich mir jetzt vorstelle, so eine Gesprächssituation, wie müsste ich mir das vorstellen? Wie beginnt das? Mit was kommen, wie beginnt überhaupt so ein Gespräch?
Ganz unterschiedlich. Also wir begrüßen kurz, sind ja anonym, haben keine Namen. Falls jemand fragt, wir haben natürlich alle Decknamen. Und allermeistens kommt schon ein erster Satz und oft ist Schweigen danach oder wir fragen behutsam nach. Manchmal weinen auch Menschen und manchmal reden Menschen ohne Punkt und Komma los. Dann lasse ich die auch erstmal reden und suche dann eine Lücke. Und dann versuchen wir erstmal in Kontakt zu kommen und versuchen erstmal wirklich zu verstehen, worum geht's diesem Menschen und wie ist er jetzt da oder was ist seine Angst oder seine Hoffnung oder was treibt ihn um. Und dann schauen wir, dass wir wirklich einen Fokus in dem Gespräch setzen und nicht das komplette Leben besprechen und versuchen an diesem Punkt gemeinsam zu arbeiten, also beide. Das heißt also, dass auch ich zwar ja vielleicht die Verantwortung für das Gerüst von dem Gespräch habe, aber der anruft, soll schon auch selber arbeiten, selber einen ersten Schritt entwickeln oder ja, manchmal sind wir wie Geburtshelfer, versuchen Menschen mal auf eine andere Sicht zu bringen und mal so eine Außenwahrnehmung oder und darüber dann ins Gespräch zu kommen. Ja, und dann sehen wir schon, was passiert.
Und die Gespräche als solches sind natürlich sehr unterschiedlich lang, ne? Also ja. Es gibt Menschen, die rufen seit vielen Jahren sehr regelmäßig an. Für die sind wir halt ein Teil ihrer Stabilisierung. Und das sind dann oft nur 5 Minuten Gespräche in der Früh, wo jemand sagt, ich habe es geschafft, ja, aus dem Bett zu kommen und das habe ich heute vor und so. Und dann holt er sich eine Motivation für den Tag und gut, ne? Und ja, dann gibt es natürlich auch das 1,5-stündige Krisengespräch in der Nacht mit jemandem, der Teil einer Lebenskrise ist, vielleicht auch eine suizidale Krise hat, wo ich mir dann wirklich viel Zeit nehme, für jemanden da zu sein. Das ist ja unterschiedlich, ne? Irgendwie so, was es dann so braucht letztendlich, ne? Aber also, ich würde sagen, im Schnitt sind Gespräche so 1/4 Stunde, 20 Minuten, wo man wirklich so um das Heute und Hier und da einen Blick drauf wirft. Und Themen gäbe es ja oft genügend, ne? Also Lebensthemen, an die man schauen kann. Und uns ist aber auch klar, wir können da kein ganzes Leben verändern, sondern wir können vielleicht für den Moment ein Gegenüber sein und schauen, was brauchst du denn jetzt gerade? Ne? Also was willst du, dass ich dir jetzt tue? Ne? Irgendwie so ein Stück und darum geht's.
Ja, weil wir können es ja auch nicht anmaßen, von dem Menschen wirklich was zu wissen. Wir kennen ja nur den kleinen Ausschnitt aus der ganzen Torte, ja? Das kleine Stück Kuchen. Und
vermitteln Sie irgendwo hin, wenn es notwendig ist? Oder ist das abgeschlossen in sich? Oder geben Sie Ratschläge?
Also das ist sehr unterschiedlich. Wir haben eine ganze Batterie an Beratungsstellen im oberbayerischen Raum und Netzwerke, ne, irgendwie, an die wir weitergeben können. Das ist sehr unterschiedlich. Wenn das jemand explizit wünscht, dann machen wir das natürlich. Das ist aber oft eigentlich nicht mehr der Fall. Das, glaube ich, war früher viel so, die älteren Kollegen berichten das, in Zeiten, wo es noch kein Google gab, da war es einfach schwieriger, an Infos ranzukommen. Mittlerweile kannst du dir ja jede Beratungsstelle raussuchen und hast die Öffnungszeiten und hast die Bewertungen und alles dazu. Und dann gibt es natürlich schon auch Themen, wo wir wirklich sagen, vielleicht melden sich mal da oder dahin. Also gerade wenn es um suizidale Anrufer zum Beispiel geht oder so, dass wir entweder an den Krisendienst Psychiatrie vermitteln oder an die Arche hier in München weiter verweisen, weil es wirklich nur eine Fachberatung wäre für jemanden, der akut suizidal ist, oder halt auch jemanden motivieren, der psychiatrisch erkrankt ist, was wir ja auch viel am Telefon haben, ne? Und wo wir merken, oh, der driftet gerade so ein Stück ab oder die driftet gerade so ein Stück ab, sie halt zu motivieren, wieder einen Kontakt zu suchen an den behandelnden Psychiater, damit vielleicht Medikamente neu eingestellt werden könnten. Ne? Da sind wir, wie du sagst, ein Stück Geburtshelfer manchmal einfach auch. Und das mahnende Teufelchen auf der Schulter, der sagt, du weißt doch, dass das gut wäre jetzt an der Stelle. Und die wissen das natürlich. Und wenn die das von uns auch hören, ist das nochmal so ein Teil, wo wir hin verweisen. Aber an sich wird wenig danach gefragt eigentlich, sondern also für viele geht es tatsächlich erstmal um einen Kontakt und ein Stück zu sprechen und dann nach Bedarf geben wir vorsichtig schon auch weiter oder suchen mit jemandem auch mal mit zusammen. Ne? Also das geht mittlerweile ja auch ganz gut. Ne? Also schauen Sie doch mal, sitzen Sie am Rechner, machen Sie doch mal auf, schauen Sie doch mal da und da die Stelle an, vielleicht wäre das was dann oder so.
Das heißt, das Wichtige ist eigentlich das Gespräch, was wir da anbieten.
Ich vermittle eigentlich nur weiter, wenn ich den Eindruck habe, jemand sucht jetzt auch eine Beratungsstelle, beziehungsweise ist bereit, auch hinzugehen. Weil ich auch niemandem das Gefühl geben möchte, jetzt haben wir so ein bisschen geredet und dann schiebe ich ihn weiter an die nächste Stelle. Also ich möchte erstmal, dass Menschen bei uns landen können und erstmal gehört werden und erstmal da sind. Aber dann kann es schon sehr hilfreich sein. Und da ist unser Netz noch in München, in Oberbayern, eigentlich ganz gut verglichen mit anderen Städten in Deutschland, muss man wirklich sagen. Es gibt schon Möglichkeiten. Aber ich tue es nur, wenn jemand das, wo ich merke, der springt da an. Ich sage das mal vorsichtig und wenn der da gar nicht reagiert, dann lasse ich das Thema auch.
Jetzt haben Sie eine Menge Erfahrung mit Lebensbereichen, mit Lebenszuständen, mit Dingen, die im Leben vorkommen können, mit auch unerfreulichen Dingen, die im Leben vorkommen können. Was könnten Sie denn im Voraus Leuten empfehlen, die vielleicht schon denken, wissen, jetzt habe ich hier an der einen oder anderen Stelle ein Problem oder das könnte sich zum Problem ausweiten.
Jetzt an Weihnachten meinen Sie?
Zum Beispiel an Weihnachten. Was kann man im Vorfeld tun, um die Situation etwas abzufedern? Gibt es überhaupt so ein Rezept?
Es gibt keine Rezepte.
Plätzchenrezepte.
Das ist das Einzige, was es gibt.
Ein Ding, jetzt ist gerade auf Weihnachten gesprochen, zum Beispiel, wenn man jetzt mal in den Evangelien reinliest und sich diese Weihnachtssituation mal anschaut, dann finde ich das eigentlich sehr hilfreich, weil das einen wahnsinnigen Stress rausnimmt, finde ich. Weil, also, Sie haben ja auch am Anfang Ihrer Moderation ein heiles Bild von dem idealen Weihnachten in der heiligen Familie und mit Lieben und alles ist gut. Und wenn wir in der Bibel lesen, ist es ja gar nicht. Ne? Irgendwie so, das ist eine totale Katastrophe. Die sind unterwegs und haben kein Dach über dem Kopf und die kennen niemanden. Und
da wäre eigentlich die Weihnachtssituation schon ein Fall für die Telefonseelsorge.
Möglicherweise, ja. Also auf jeden Fall ist es eine Situation in Not. Ne? Irgendwie so. Und ja. Also das finde ich nochmal spannend, weil also dieser Jesus, der da geboren wird, ne, der kommt ja nicht in diese heile Familie rein, sondern der kommt ja in eine totale Katastrophe rein. Und das finde ich erstmal wahnsinnig entlastend. Und also vielleicht gelingt es ja auch nochmal so einen zweiten Blick auf dieses Weihnachten zu haben und zu sagen, naja, also das ist ja unser menschliches Bild, was wir da haben. Vielleicht darf es auch ein bisschen Katastrophe sein und vielleicht sind wir da viel näher an Weihnachten dran als mit dem heile Weltbild. Also für mich ist das ein Stück eine Entlastung, wenn man denkt, ja, und es darf doch alles sein irgendwie. Das ist natürlich so wie ein Brennglas da, aber erstmal kann da alles passieren und der Jesus lässt sich davon eigentlich gar nicht abhalten. Das finde ich wahnsinnig entlastend.
Und ich finde, es gibt fast sowas wie eine Weihnachtserschöpfung. Es wird ja immer abgedrehter. Also die Christkindlmärkte spätestens ab Mitte November und bei mir in der Nachbarschaft brennen mehrere Weihnachtsbäume seit 4 Wochen und ich habe das Gefühl, die Menschheit hat sich ja auch tot gefeiert. Man ist eigentlich erschöpft, wenn dann endlich Weihnachten ist und ich hatte schon so die Idee, vielleicht sind wir auch an so einem Kipppunkt und irgendwann ist es auch vorbei mit diesem Wahnsinn, weil wie will man das jedes Jahr noch steigern und wie kann es jetzt, also welche Rezepte kann es denn noch geben und welches Weihnachtsmenü und so, also eigentlich möchte man an Weihnachten dann nur noch seine Ruhe haben und entspannen und ja, vielleicht ist das die Form, Weihnachten zu entstressen, dass man feststellt.
Und jetzt, wenn man auf den familiären Kontext schaut oder wenn man so mit seinen Lieben feiert, was natürlich, sie kennt es auch, das bringt Stress mit Schwiegereltern und Eltern und alle da.
Und man möchte es allen recht machen.
Allen möchte man es recht machen und dann ist es sicherlich jetzt, also wenn wir jetzt nicht von Rezepten sprechen, aber also was wichtig ist, glaube ich, was man lernen kann, ist also tatsächlich ein Stück zu schauen, was sind meine Bedürfnisse eigentlich und darauf mal ein Stück zu hören, ne? Irgendwie so. Also was brauche ich eigentlich? Was ist mir wichtig dabei? Ist es mir wichtig, toll zu essen? Ist es mir wichtig, einen Gottesdienst zu besuchen? Ist es mir wichtig, ein Konzert zu hören oder keine Ahnung, irgendeine bestimmte Fernsehsendung am Heiligabend zu sehen oder so? Also da mal drauf zu hören, was ist mir wichtig? Das ist so der eine Teil. Und der andere Teil ist zu sagen, und andere Menschen haben vielleicht auch Sachen, die ihnen wichtig sind. Und die sind vielleicht genau nicht die Sachen, die mir wichtig sind. Und das ist okay. Ja, und also wenn ich gerne in den Gottesdienst gehe und meine Schwiegereltern möchten gerne daheim bleiben, so what? Also dann gehe ich halt in den Gottesdienst und wer mitgeht, geht. Und die anderen bleiben halt daheim und waschen ab oder schauen fern. Und es ist überhaupt nicht schlimm, wenn man das nicht miteinander macht. Das finde ich also ein großes Lernen letztendlich, weil da kann es ja unterschiedlich sein, was Bedürfnisse sind. Und den Kindern ist es vielleicht nicht wichtig, zur Christmette um 23 Uhr mitzugehen. Denen ist es aber wichtig, nach dem familiären Gedöns dann mit den Freunden noch irgendwo auf ein Bierchen zu gehen. Und das ist ja auch okay. Ja?
Sie plädieren letztendlich für eine große Entspannung innerhalb der Familie.
Naja, also erstmal also auf eine Bedürfnisorientierung. Also das wäre mir so ganz wichtig, irgendwie zu schauen, was brauche ich? Und den anderen den Raum zu geben, was brauchst denn du? Und die Erlaubnis zu geben, zu sagen, da ist ein Bedürfnis möglicherweise ein anderes als meins und das ist nicht besser oder schlechter, sondern anders und du musst halt schauen, wie du deins erfüllt kriegst und die meins und da gibt's sicher welche, die überschneidend sind und die machen wir miteinander und die machen wir uns schön.
Aber dann ist die Erwartung doch oft, dass man alles zusammen macht als Familie und dann ist komisch, das genau nicht gegeben. Also, ja, das ist das.
Was man halt sonst im Jahr auch nicht macht, ne, irgendwie so. Also, da geht man ja wahrscheinlich, geht auch nicht die Großfamilie vom dreijährigen Enkel bis zur 92-jährigen Urgroßmutter, zum Joe Cocker Konzert, sondern, also, die einen gehen in die Oper und die anderen gehen zu Hip-Hop und der dritten gehen in die Disco. Und das ist völlig okay. Ne? Irgendwie, da hat man den Anspruch nicht. Und ich glaube, ähnlich ist es da auch. Und vielleicht ist es dann aber trotzdem schön, wenn es so einen Moment des Miteinanderseins gibt oder so. Und das zu machen.
Ja, und du hast ja vorhin auch, als wir hergelaufen sind, das Paradoxon angesprochen, dass die, die viel Familie um sich rum haben, die möchten gern allein sein. Und die, die allein sein, hätten so gern Familie. Ja. Also angesichts dessen, sich ein bisschen zurückzulehnen und es einfach auch mal laufen zu lassen.
Man möchte eigentlich immer das haben, was man gerade nicht hat, oder?
Ja,
oder das anders haben dann irgendwie so, genau.
Und dass es halt nicht perfekt sein muss. Ja, der Rest des Lebens muss ja auch nicht perfekt sein. Ja. Ich laufe ja sonst auch nicht rum.
Und ich glaube natürlich, also wenn ich allein bin an Weihnachten und aber eigentlich gern wen um mich rum hätte, dann ist es halt klug, glaube ich, jetzt halt, also zeitnah zu schauen, wo gehe ich hin. Und es gibt ja wirklich viele Angebote. Die Pfarreien haben Angebote, im Hofpreis gibt es ein Angebot. Die Bahnhofsmedizin macht eine Andacht, 16 Uhr, glaube ich, irgendwie so am Bahnhof. Also es gibt sehr unterschiedliche Angebote, wo ich mir ja andocken kann letztendlich. Also gerade an den Feiertagen. Schwierig ist es in der Zeit zwischen Weihnachten und Heilig Drei König. Da ist die Not hoch bei uns, weil da ist alles zu. Ja. Die ganzen Beratungsstellen haben zu, die Psychotherapeuten sind nicht
aber
da.
Aber sie sind da.
Wir sind da, genau. Aber da spüren die Anrufer oder die Ratsuchenden wirklich die Not oft deutlich mehr, weil da läuft ja auch nichts. Da läuft auch in der Pfarrei nichts mehr. Ne? Und da, also Silvester vielleicht gibt es eine Jahresschlussandacht oder so, aber da ist tatsächlich die Einsamkeit oft sehr, sehr stark, weil also die ganzen normalen Strukturen, die so laufen, also angefangen von Arbeit bis hin zu, da kann ich nicht mehr einkaufen gehen, weil viele Geschäfte haben zu, ne, in der Zeit und machen dann Inventur.
Da ist man auf sich alleine gestellt und plötzlich ist man da.
Da muss ich dann plötzlich Struktur suchen.
Ohne Partner zum Beispiel.
Genau. Ja, aber an Weihnachten, also da gibt es wirklich Angebote und da kann ich mal schauen, was ist das, was mir gut tut. Und sei es darum, dass ich irgendwo mithilf und ehrenamtlich beim Weihnachtsessen oder irgendwas. Möglichkeiten gibt es da auf jeden Fall.
Sie machen die Telefonseelsorge zusammen mit der evangelischen Kirche. Das sind Sie beiden zusammen, oder?
Also Träger der Telefonseelsorge in Deutschland sind die beiden Kirchen in all den Unterschiedlichkeiten, die es halt gibt, von Diakonie, Caritas, Landeskirchen, Diözesen, Erzdiözesen, Dekanate. Also die Trägerschaft ist sehr unterschiedlich, aber es sind die beiden Kirchen mit ihren Wohlfahrtsverbänden.
Und Sie arbeiten auch zusammen, Sie sind ein Team.
Wir haben zwei Nummern, leiten aber auch gegeneinander über, wenn bei uns belegt ist und so weiter, haben die gleichen Ausbildungsstandards. Also das machen wir schon miteinander. Wir geben halt die Nummern an nicht mehr auf, weil sobald man eine Nummer aufgibt, würde die irgendjemand dann nutzen und sagen,
jetzt bin ich's.
Wir nutzen das jetzt, ne? Irgendwie so. Aber wir arbeiten da gut zusammen. Für die allermeisten Anrufer spielt es auch keine Rolle, wo sie rauskommen letztendlich. Das sind eher so Befindlichkeiten dann an der einen oder anderen Stelle.
Und wie ist das aufgeteilt? Das gibt es ja auch bundesweit, die Telefonseelsorge. Wie ist das organisiert?
In gut 100 Stellen bundesweit, in 7 Regionen. Also dass wir also in Bayern, bei uns trifft es mit dem Bundesland zusammen, nochmal gut vernetzt sind.
Die Gespräche kommen halt immer zunächst an der Stelle, die regional zuständig ist. Und wenn da belegt ist, dann versucht man halt irgendwo anders innerhalb der Region zuzustellen, damit man erreichbar ist. So arbeiten wir zusammen bundesweit eben unter den einheitlichen Nummern 0800 111 0222 für die katholische und 0800 111 0111 für die evangelische Telefonseelsorge. Und das ist halt regional dann verschalten.
Und dann nennen wir noch die E-Mail-Adresse, damit wir die auch noch haben.
Die E-Mail-Adresse haben wir nicht, aber wir haben eine Homepage www.telefonseelsorge.de, relativ einfach, telefonseelsorge.de. Da gibt es dann das Angebot auch zur Chatberatung, zur Mailberatung, da muss ich mich registrieren. Also die Mails und die Chats, die laufen quasi dann innerhalb der Plattform, damit man eben nicht in den ungeschützten Datenverkehr kommt, sondern dass das tatsächlich geschützt bleibt und ich meine die Daten oder die Antworten dort abrufen muss. Genau.
Jetzt haben Sie noch ein spezielles Anliegen, weil Sie gemerkt haben, die Notstände haben sich verändert bei den Leuten, die anrufen.
Also die Not wird einfach deutlich größer. Das berichten wirklich sehr viele und die ganzen Krisendienste oder alle Beratungsstellen, die im Krisenbereich so tätig sind, sagen, wir übernehmen mittlerweile einen großen Teil der Regelversorgung, weil die Leute nicht mehr unterkommen. Also von der Arche bis zur Bahnhofsmission und so weiter. Und ein Thema, das uns wirklich gerade sehr beschäftigt, ist die hohe Zahl an Suiziden, die deutschlandweit sind. Über 30 Jahre ist die Zahl der Suizide in Deutschland zurückgegangen. Seit 3 Jahren steigen die Suizide wieder deutlich an. Allein im Stadtgebiet München waren es im Jahr 2023 230 Menschen, die sich das Leben genommen haben. Das ist wirklich eine ziemlich hohe Zahl. Über die Gründe können wir spekulieren. Also das ist tatsächlich ganz schwierig zu sagen, was es letztendlich ist. Außer, dass wir halt merken, die Zahlen gehen hoch. Und Da ist mir schon einfach nochmal wichtig zu sagen, also Menschen, die suizidal sind, die können natürlich bei uns anrufen, also unter den Telefonseelsorgenummern. Und jetzt haben wir in Bayern allerdings also den Luxus, dass es auch den Krisendienst Psychiatrie gibt, und den mag ich einfach da an der Stelle nochmal ins Spiel bringen, weil bei uns, wir sind gut gefragt und es dauert oft lang, bis man durchkommt. Beim Krisendienst Psychiatrie, ich sage alle Nummer 0800 655 3000, 0800 655 3000, kann man anrufen, da kann man auch seine Telefonnummer hinterlassen und die rufen zurück. Und gerade wenn jemand sehr depressiv ist und vielleicht auch suizidale Gedanken hat und überlegt, wie soll das weitergehen, dann ist es vielleicht gut, wenn der die Möglichkeit hat, sich auch dorthin zu wenden und bekommt da einfach auch nochmal Hilfe. Da haben wir einfach eine gute Zusammenarbeit, und das ist mir wichtig, weil ich hoffe schon, dass wir die Zahlen wieder ein Stück Rückläufe kriegen in den nächsten Jahren. Wir haben bedauerlicherweise im Bereich der Erzdiözese auch den Landkreis mit den höchsten Zahlen bundesweit auf die Bevölkerungszahl hin. Das ist der Landkreis Berchtesgadener Land, mein Heimatlandkreis, wo es in Bezug auf die Bevölkerungszahl die meisten Suizide gibt, deutschlandweit. Und das ist wirklich erstaunlich.
Und kann man da irgendeinen Zusammenhang herstellen?
Man weiß es nicht. Man kann schon feststellen, dass oft, also Bergregionen, Regionen sind, wo es viele Suizide gibt. Also erstaunlicherweise ist europaweit die höchste Suizidzahl in Südtirol.
Das hätte ich nicht vermutet.
Ja, niemand vermutet es. Da meint man wahrscheinlich Skandinavien oder wo es immer dunkel ist oder irgendwie sowas. Ja. Nein, aber überhaupt nicht der Fall. Das ist in Südtirol. Genau. Ich mag da gar nicht drüber spekulieren, was der Grund ist. Ich glaube, da spielen verschiedene, also Monokausalitäten ist da eh immer schwierig. Da spielen viele Sachen mit rein, aber das beschäftigt uns einfach sehr. Und deswegen, also Telefonseelsorge ist immer möglich, mit uns zu sprechen, auch die Suizidalität anzusprechen, ohne das, was passiert. Weil, wie gesagt, wir sind anonym und wir schicken niemanden vorbei, weil wir weder Telefonnummer noch Adresse haben. Und die andere Möglichkeit ist der Krisendienst, wenn ich wirklich merke, ich komme nicht weiter, oder wenn ich auch Angehöriger bin und merke, oh, da ist was anders und ich habe selber so das Gefühl, mit dem stimmt was nicht, ne, dann könnt ihr da auch anrufen und mir da einfach mal ein Stück Unterstützung holen und mich da beraten. Weil, also das Wichtige ist ja immer, wenn jemand suizidal ist oder im Sinne der Suizidprävention, das Allerwichtigste, was man machen kann, und das kann wirklich jeder machen, ist es ansprechen. Also wenn ich das Gefühl habe, ich habe mit jemandem zu tun, sei es im Freundeskreis oder Verwandtschaft, aber oft ist es im Freundeskreis noch leichter, weil man da ein bisschen mehr Distanz hat, da stimmt was nicht. Und bei mir kommt der Gedanke auf, der könnte sich vielleicht das Leben nehmen, dann das Einzige, was man falsch machen kann, ist das nicht ernst zu nehmen, sondern was dann also wirklich Macht gehört, ist zu sagen, du, pass mal auf, ich habe ein komisches Gefühl, ich mache mir ein bisschen Sorgen um dich, hast du Gedanken, dass du dir das Leben nimmst? Und die allermeisten Menschen sind wahnsinnig froh, wenn man es anspricht, und es kommt niemand auf die Idee, sich das Leben zu nehmen, weil ich danach frage. Das ist einfach total wichtig. Ne? Mhm. So, und also das ist vielleicht noch was ich als Ratschlag mitgeben mag, tatsächlich an die Hörer. Dass, das Einzige, was ich falsch machen kann, ist es nicht anzusprechen. Und wenn ich das Gefühl habe, da hat jemand blöde Gedanken und ich spreche es an und dann sagt er, nee, Entschuldigung, aber da hast du total auf dem falschen Pferde erwischt, ist ja auch gut. Also dann weiß ich auch Bescheid, ich bin entlastet und der andere ist entlastet und wir können wieder gut miteinander umgehen.
Also das große Konzept, was ich heute mitnehmen würde, wäre, miteinander zu sprechen, ist auf jeden Fall ein ganz wichtiges Ding, dass man aufeinander hört, dass man einander zuhört, dass man hört, welche Bedürfnisse hat der eine, welche Bedürfnisse hat der andere, was ist vielleicht unausgesprochen noch da. Und wenn das alles nichts hilft, kann sich jeder an die Telefonseelsorge im Erzbistum München und Freising wählen unter der Nummer, die können wir nochmal kurz durchsagen.
Genau, 0800 111 02. 222.
Also mit diesen Hinweisen und natürlich mit guten Wünschen für Weihnachten verabschieden wir uns dann hier an dieser Stelle bei Total Sozial. Bis zum nächsten Mal.
Vielen Dank.
Frohe Weihnachten.
Frohe Weihnachten.
Total Sozial, ein Podcast vom katholischen Medienhaus St. Michaelsbund, produziert vom MKR.